Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Aufnahme Nummer 48 vom 25. Mai und wie immer dabei die wunderbare, einzigartige Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel.
Hier wäre jetzt beinahe schon die Hausmitteilung vorweggegriffen.
Nein, aber wir müssen den Hörer ja sagen, dass wir so eine Zwischendingsgeschichte heute haben, ne? Du bist ja frisch aus dem Urlaub und ich bin kurz vor dem Urlaub.
Ja, ich bin auch so super erholt, sieht man mir hoffentlich an. Und
ja. Du bist auch schon braun gebrannt.
Ja, versehentlich. Also ich habe mich echt nur im Schatten versteckt, aber auch da wird man braun. Und ja, ich war schön an der Nordsee.
Ist auch wunderbar. Ich werde jetzt nach Friesland fahren. Da kriege ich auch Sonne ab. Okay, Axel würde sagen, das ist kein Urlaub, was ich mache. Aber ich würde sagen, ich habe einen Bildungsurlaub. Das ist vielleicht das Richtige. Nächste Woche ist J-Sale. Und das heißt, vormittags werde ich was für meine Bildung tun. IT-Bildung und nachmittags wird gesegelt.
So stimmt, der Plan. Die ist ja schon. Ja.
Ja.
Sehr gut. Schön fleißig Sticker verteilen.
Ja, gut, dass du es erwähnst. Ich muss sie noch einpacken. Ich muss auch mal welche neue bestellen, aber das habe ich ja, das hat noch Zeit dann nach J-Sale. Aber für J-Sale wird es noch reichen.
Genau, und ansonsten, ja, dann malst du das für die Leute aufs Notebook.
Genau. Mit so einem weißen weil die Sandra so gut im Malen ist. Aber ich glaube, das Ready for Review Logo würde ich noch irgendwas hinkriegen.
Ja, ja doch. Wobei es ist relativ einfach. Ja. Sehr schön. Wo du auch Sticker brauchst, ist bei der nächsten Konferenz, wo du es hingeschafft hast.
Ja, das ist die Enterjace hat. Ich bin nochmal durch einen Recall gekommen. Und ich würde mal sagen, Challenge 1-0 für Sandra.
Ja, die nächste Challenge ist schon, die habe ich schon fertig für dich.
Okay, gut. Aber nicht mehr für dieses Jahr. Für dieses Jahr habe ich genug Challenge jetzt. Vor allem, ich habe noch eine zweite JavaScript-Konferenz noch was eingereicht. Da läuft noch der Call for Paper. Mal gucken. Ja. Nicht, dass ich ja zwei dann habe.
Und irgendwie hast du schon zwei.
Wieso für irgendwie?
Denn das ist ja unsere nächste Hausmitteilung. Wir beide sind angenommen auf dem Herbstcampus und dürfen da gemeinsam einen Talk halten. Der Herbstcampus in Nürnberg und findet in Nürnberg statt. Allein deshalb freue ich mich da drauf. Und wir haben ja hier in der Folge drüber gesprochen. Wir haben bei Mastodon abstimmen lassen, worüber wir sprechen sollen. Und es ging damals darauf hinaus, dass wir darüber sprechen, über diese Kommunikation Frontend-Backend, wie man das so machen soll. Und unser Talk ist jetzt angenommen mit dem Titel How I Met Your Backend. Ja, und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Dann ist der große Ready for Review Hörertreffen.
Party. Mit Stickers. Genau.
Ganz viele, ja.
Genau. Und Kommunikation bedeutet auch, also Kommunikation zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch auf Software-Komponentenebene.
Das sagt die Sandra gerade alles und wir haben noch nichts für den Talk.
Hallo, ich nach drei Runden Fitnessstudio habe ich den Talk im Kopf schon fertig. Das muss nur noch auf Papier.
Ja, also das ist, also wir können ja ein bisschen erzählen, weil ich weiß noch, ich erinnere mich, dass wir noch in der Sandra-App geschattet haben. Und wenn man sich diesen Dialog angeguckt hat, ja, und dann machen wir so Dingsbums und dann sprechen wir über APIs.
Bla, bla, bla.
Und, genau, und dann GraphQL, bla, bla, bla und dü, bla, bla, bla und Container, ja, Gedöns. Also es war wirklich sehr oft bla, bla, bla und Dingsbums dabei. Und dann, den Titel, die Credits gehen an meine Frau. Ich weiß gar nicht mehr, was wir so hatten. Wir hatten so lauter Titel, die jeweils nur einem von uns gefallen haben, nämlich immer. Ja. Und dann kam heraus, dass die Sandra ihren kleinen Hobbit-Wissen nochmal aufpolieren muss. Und
Ja.
Ja, aber How I Met Your Backend war der Vorschlag von meiner Frau und dann fanden wir es beide mega. Und bei der Konferenz fanden sie es auch gut. Und ja, da gibt es dann die Premiere.
Genau. Denn ich glaube, ein Titel war gewesen, Backend-Dame sticht Frontend-Bube, aber das kam auch nicht so gut.
Das war so ein Vorschlag. Du hattest erst, ich weiß nicht, du hattest erst sogar einen halbwegs okayen oder guten. Aber ich erinnere mich auch nicht mal an den Vorschlag. Ich weiß nur, dann bist du in so einem, ja, das können wir noch nehmen, das können wir nehmen. Und dann war dann hier Frontend-Dame oder Backend-Dame, Frontend-Bube und so. Und ich hatte irgendwie hin und wieder zurück eine Geschichte von Frontend und Backend, was sich ja an den kleinen Hobbit orientiert, was hoffentlich wenigstens ein paar von den Hörern wissen. Sonst bitte gerne mal melden bei Mastodon, Twitter, Brieftaube oder Kontaktformular. Aber das kam dann bei Sandra nicht gut an. Aber ja, How I Met Your Backend.
Meine Reaktion war so, was will er jetzt von mir?
Ja, und wenn man so ein Thema erklären muss, dann ist es auch nicht
dann
gut genug.
Also das ist, nicht.
Ja, genau.
Aber How I Met Your Backend, das war, da braucht es keine Erklärung. Cushing, ja. Sage ich dazu nur.
Ja, das war, wir haben es gefeiert. Könnt ihr uns gerne auch mal schreiben, wie ihr es fandet.
Ja. Genau, und dann bekam ich so ein paar, und genau, wir müssen Abstract fertig machen, und da war nämlich Deadline, und durch Blabla, Dingsbumster, habe ich dann einen Abstract generiert.
Genau, und da bin ich nochmal drüber gegangen, und dann war es, ja.
Das
genau,
ist
eigentlich genau dasselbe, was ich bei den Shownotes immer mache eigentlich, ist derselbe Workflow.
Genau, ich kriege nur Blabla vorgeworfen und dann...
Nee, also bei den Shownotes kriegst du gar nichts hingeworfen. Da erwarte ich einfach, dass die da sind. Und dann bekomme ich die und dann gehe ich hin und ich schmeiße die immer in Language-Tool und dann wird da einmal so Komma nochmal korrigiert und manchmal ein Typo und sowas. Und
ja.
Dann?
Voila, fertig ist die Shownotes. Ohne ChatGPT.
Genau. Ja, das hat sich ja nicht durch... Wobei, wir könnten hier mit der neuen GPT-Version das irgendwann mal ausprobieren, ob die das besser können.
Aber keine Sorge, ich habe das, ich hatte schon zwei Challenge gegen ChatGPT gehabt und die beiden habe ich gewonnen.
Ich habe aber eine Theorie, ich habe jetzt ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt, dass man es auch sogar vernünftig hinkriegen könnte, wenn der den Kontext versteht. Ich habe ja jetzt immer nur eine Frage hingeschickt und mir Shownotes generieren lassen, wenn ich mir das aber vorher in Ruhe erkläre.
Ja gut, aber wenn du das erklären musst, dann kannst du auch gleich die Shownotes selber schreiben.
Nee, ich meine, du musst aber den Podcast erklären, damit der weiß, worum es geht. Und dann kannst du ja immer wieder denselben Chat verwenden und sagen, und jetzt mach mal hier, jetzt haben wir diese Themen, mach mal bitte Shownotes.
Okay. Das heißt?
Nee, keine Challenge, komm. Deine Shownotes sind wunderbar.
Das wollte ich hören. Sehr gut.
Ja.
Kriegst ein Sternchen. Sticker.
Für heute. Ich dachte, 50 Euro überwiesen oder so, wie das sonst
Nein.
sein muss. Also, oh, verdammt, ey.
Hier gibt's nur Sternchen-Sticker.
Und gelbe Karten.
Ja, die gehen nur an mich.
Du kannst ja auch mir eine gelbe Karte geben. Hallo, so ist es jetzt nicht.
Ne? Nein, ich bin da so tief entspannt, was andere Menschen angeht.
Okay. Da bin ich.
Komm, die nächste Challenge, wie triggere ich Sandra?
Das geht ganz einfach.
Ach ja.
Ja, man muss nur sagen, das JavaScript-Tooling ist schon so ein bisschen moderner als der alte Kram, den die JVM da hat, ne?
Genau.
Weil du jetzt weißt, dass ich triggern wollte. Aber ich glaube, längere Hörer erinnern sich, worauf ich anspiele. Und
also, ich kann, also einmal eine Krawall-Sandra, alles gut.
War das nicht sogar Krawall-Sandra, die Folge?
Ich genau, weiß, deswegen habe ich es ja. genannt, damit ich das jetzt nicht schon noch packen kann.
Krawall-Sandra. Nee, Krawall-Sandra hat mir doch sogar mal eine Folge genannt, ne?
Genau, und das war die Folge, wo du mich getriggert hast.
Genau. Und
aber jetzt, das war also eine Kombination aus mehreren Sachen. Das war...
Ja, natürlich, das muss ich lange vorbereiten. Das
genau.
ist echt viel Arbeit.
Genau.
Habe ich jetzt am Urlaub keine Zeit für gehabt. Ich musste lesen.
Du musstest lesen, genau. Aber wo wir jetzt bei Shownotes schreiben sind, du bist ja auch unter den Shownotes-Schreiber gegangen.
Ja, gezwungenermaßen. Meine sind aber viel kürzer als deine, ist mir aufgefallen. Ja, wieder Cross-Promotion, denn mein Podcast Herr Zenzes will's wissen, vormals bekannt als Herr Mies will's wissen, der ist ja wieder aktiv, erscheint einmal im Monat und im Mai hatte ich die wunderbare Mirjam zu Gast und sie hat Conference Buddy vorgestellt, was hoffentlich auch auf dem Collapse Campus ist. Und das ist quasi eine, ich nehme mal das Wording aus dem Podcast, ein Ding, wo es darum geht, dass Menschen, die das erste Mal auf einer Konferenz sind und nicht alleine da sein wollen oder die sich unwohl fühlen, dann erstmal in diesem neuen Umfeld unterstützt werden, damit sie da besser zurechtkommen.
Ich glaube, auf der EnterJS wird sie auch sein, ne?
Ja, wird sie auch sein, ja.
Da sind wir schon beim richtigen Thema, denn wir haben noch Rabattcodes für EnterJS zu vergeben.
Boah, das war die Überleitung des Tages. Wow. Denn jetzt lohnt es sich ja doppelt, ja?
Ja.
Und wenn ihr drüber nachgedacht habt, ich hätte aus Gründen gerne einen mehr, der den Rabattcode annimmt. Aber ja, also wenn ihr noch Interesse dran habt, jetzt ist ja auch Sandra dabei. Und, genau.
Also wenn Daniel euch nicht ausgereicht hat, diesen Rabattcode zu benutzen, jetzt komme ich noch ins Spiel. Also wenn jetzt zwei hier Ready for Review Buddies, ja. was kann es Schöneres geben?
Genau. Übrigens hast du noch gar nicht erwähnt, wir haben nur gesagt, dass du auf der EnterJS bist, aber noch nicht mit welchem Thema.
Uiuiuiui. Also, genau, das kann ich sagen. Ich werde mit einem Infrastrukturthema kommen. Ein Talk ist Kubernetes Developer Survival Kit. Und die Zuhörer kennen den Talk eigentlich schon, habe ich schon mal vorgestellt. Ich habe ihn nochmal eingereicht, aber diesmal mache ich mit einer JavaScript-Anwendung. Das heißt für mich, ich muss bis zu EnterJS eine JavaScript-Anwendung schreiben. Und dann, dann will ich das den Talk halt nicht mit der Java-Anwendung machen, sondern mit JavaScript. Und ich glaube, das wird immer so ausläuft, dass ich jedes Mal, wenn ich der JavaScript-Code zeige, es will ich mal sagen, es tut mir leid, dass mein JavaScript-Code so scheiße aussieht.
Hört auf zu lachen, bitte. Nein, Quatsch.
Und das kann man schon mal anteasern, Daniel wird in diesem Talk auch vorkommen.
Oh nein, wirklich? Achso, ja, weil ich das hier alles angeleiert habe.
Ja, ich meine, ich muss den Leuten ja erklären, warum ich als Java-Pilz, was ich auf einer JavaScript-Konferenz mache.
Genau, ihr seid eigentlich eine Einlösung von einer Challenge, ja, also ist mir das jetzt auch alles egal, ich habe den Talk. Oh. Ja.
Ja. Nein, aber ich gebe mir schon Mühe. Also wenn ich schon abliefere, dann in 50er Qualität.
Ich bin sehr gespannt, aber es wird wunderbar.
Ich glaube auch. Und sag mal so, ich meine, du hast mir immer erzählt, dass die JavaScript-Community so schön wäre und so flauschig. Da werden sie mir auch verziehen, wenn ich jetzt so komischen JavaScript-Code zeige.
Ja, aber ich war ja selber noch nicht auf der EnterJS. Ich weiß nicht, ob die EnterJS nicht zu enterprisey dafür ist. Mal gucken. Sonst gehen wir nochmal auf eine flauschige JavaScript-Konferenz.
Okay, ich bin mal gespannt. Naja, auf jeden Fall danke nochmal an EnterJS, dass ihr mir geholfen habt, die Challenge zu gewinnen. Und ja. Und ihr habt auch was davon, ihr kriegt Rabattcode.
Genau, in den Shownotes. Sehr schön.
Wir kommen zu Daniels Lieblingskategorie.
Genau, Sandra lernt kochen und es gibt was Interessantes.
Ja, ich wollte eigentlich Nudelgericht, aber dann musste ich ja mal in der Statistik denken, dass ich zu viele Nudelgerichte vorstelle. Deswegen gibt es heute aus der Oma-Küche, nämlich Kohlrouladen mit Reis. Und zwar, also, warum ist es besonders? Weil Kohlrouladen wird eigentlich nur mit Hackfleisch gemacht. Aber meine Oma tut immer Reis noch mit dazu. Mit der Begründung, da kann man sich nämlich die Beilage sparen. Also, ich finde, das ist. Und es ist ein super Gericht, um einzufrieren. Das heißt, wenn man einfach dann mal in Produktion geht, kann man die wunderbar einfrieren. Dann hat man was Wunderbares für die Mittagspause, wenn es was Schnelles geben soll und man nicht kochen möchte. So. Wir kommen aber zum Gericht. Ihr braucht 250 Gramm Reis, wird gekocht. Dann holt ihr euch einen Wirsing, den müsst ihr abbrühen. Also ich habe mir damals Notiz aufgeschrieben, das funktioniert auch ganz gut. Wenn das so anfängt zu kochen, dann nochmal 5 bis 10 Minuten und dann ist er abgebrüht. Dann die Blätter drin, die große Blätter beiseite tun, die braucht ihr später zum Einwickeln. Und den Rest von Wirsing mit Zwiebeln, nämlich so ein Stück. Klein schneiden, dünsten, mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Chili würzen, fertig. Dann den gekochten Reis mit Hackfleisch und Wirsing mischen. Dann nochmal mit Salz so ein bisschen Salz und Pfeffer würzen. Dann die Hackfleischfüllung mit Wirsingblätter einwickeln. Und dann die umgewickelten Blätter in der Pfanne anbraten, mit Brühe ablöschen und schmoren. Oder im Backofen bei 170 Grad Umluft eine Stunde mit in der Brühe schmoren. Und fertig ist super Gericht. Das kann man super einfrieren. Und wenn ihr Hackfleisch nicht fertig kaufen wollt, dann müsst ihr einfach Schinkengulasch durch den Wolf lassen und das ist ein Kilo. Voilà.
So ein bisschen erinnert es mich an Weinbergblätter, oder? Sind die nicht auch Hackfleisch und Reis drin? Nur, und dann halt kein Wirsing, sondern halt ein Weinbergblatt?
Ich meine, sind ohne dieses, das ist nur Reis. Also ich kenne die Weinberg-Dinger nur mit Reis.
Ohne Witz, ich habe gestern welche gegessen. Jetzt bin ich mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, ob da so gar kein Fleisch drin ist. Ich meine, da kommt kein Hackfleisch rein. Kann sein. Dann ist es quasi, ja, okay, dann ist es nur Reis eingewickelt.
Ja, genau. Sushi. Auch Sushi. Sushi, genau. Griechischer Sushi. So, dann, genau. Gehen wir nochmal die Checkliste durch. Es ist in der Mittagspause nicht kochen essbar, aber weil es gut vorbereitbar ist, skaliert das gut in Team. Das heißt, wenn ihr euch die Mühe macht, das vorzubereiten, könnt ihr das wunderbar für das ganze Team verkochen.
Ja, und in der Büroküche ist es wahrscheinlich schwierig, ne?
Naja, theoretisch ist das möglich, wenn man das mit dem Fleischwolf weglässt.
Ja, aber ich würde sagen,
Nein,
mit
okay,
Abzug,
nein, nein. Im Büro essbar auf jeden Fall. Da ist kein komisches Knoblauch drin oder sowas, von daher würde ich sagen, auf jeden Fall im Büro essbar.
Und ich muss noch mal gerade korrigieren, Weinblätter sind mit Hackfleisch.
Okay, und wieso kaufe ich immer die ohne Hackfleisch?
Also ich habe jetzt hier gerade Chefkoch-Rezept aufgemacht, gefüllte Weinblätter und angeblich original türkisches Rezept. Also kann jetzt auch sein, dass ich das eine Rezept gefunden habe, das mir recht gibt. Aber da ist zu gleichen Anteilen Hackfleisch und auch Reis drin.
Okay, gut. Dann ist das halt die Omas Variante von Weinberg. Blättern.
Genau.
Wunderbar.
Sehr Danke. Schön.
Ich glaube, wir müssen neue Unterkategorie Omas Kochrezepte aufmachen, weil das ist eine andere Geschichte.
Das ist dann nicht mehr Sandra lernt kochen, sondern Sandra kocht Oma nach. Und dann auch die Kategorie Sandra kocht Nudeln, ja, mit dem ganzen Rezept mal.
Das nennt man dann einen neuen Podcast, ne?
Ja, genau. Das ist doch unser Koch- und Back-Podcast, wurde es ja schon genannt.
Genau.
Ganz liebe Grüße. Aber ich kann schon mal die Hörer vorsichtig Entwarnung geben. In den nächsten Rezepten ist nur noch einmal was mit Nudeln drin, wenn ich das richtig sehe.
Vom ja, Titel ich muss nochmal nachlegen, ne? Und viele Suppen sind dabei. Ah, nee, stimmt nicht ganz. Ein Rezept ist, das könnte man auch als Nudeln durchgehen, weil es denn das ist vom Teig her ist das Nudeln sehr ähnlich.
Ja, aber es hat ja einen anderen Namen. Ist ja okay.
Okay. Die Nudeln kommen nicht im Namen vor. Okay.
Ja.
Gut. Dann kommen News des Tages, Monats, Woche.
Genau, denn es gibt ein Update für unser Lieblings-Java-Framework.
Ja, okay. Also zumindest ist es weit verbreitet und es tut, was es soll. Ja, Spring Boot 3.1 ist raus. Eigentlich keine Meldung wert aus meiner Sicht, aber in diesem Release schon, denn sie haben den Support für Testcontainers nämlich verbessert. Und das ist voll mega, weil man sich dann sehr viel Konfigurationsarbeit spart. Also vor 3.1 musste man, wenn man Testcontainers angewendet hat, in so einen großen Integrationstest, also Spring-Integrationstest, musste man immer mit dynamischen Properties halt arbeiten, damit die Werte vom Testcontainers in den Spring-Application-Kontext reinkommen. Das haben sie jetzt durch eine neue Annotation. Da muss ich nur noch sagen, ich glaube, Server, muss ich aber nochmal nachschlagen. Und also auf jeden Fall ist es eine Annotation und dann macht Spring für dich das, was man vorher halt mit diesen Dynamic Properties machen musste. Und das nächste Geile ist, wenn du Spring Boot Run aufrufst von der Kommandoline, um halt deine Spring Boot Anwendung zu starten und du dabei eine Docker Compose YAML im Root drin hast, dann startet der automatisch Docker Compose, um die ganzen Umsysteme mitzustarten. Und das ist mega, weil das ist vor allem immer mein Workflow, immer Docker Compose ablegen, Docker Compose starten und dann die Spring Boot Anwendung zu starten, wenn ich das durchdebuggen wollte. Das heißt, ein Update auch für mein Kubernetes Developer Survival Kit, wenn ich das wieder in der Java-Variante vortrage.
Und ich finde ganz gut, beides ist so ein bisschen mehr Convention over Configuration. Also das, was ich an Spring Boot mag, nämlich, dass man viel von diesem Zeug, was man sonst von Hand konfigurieren kann, jetzt quasi über, ich sag mal, sane Defaults abgebildet bekommt.
Genau, also ich finde das eine, vor allem das mit der Docker Compose, finde ich eine super Sache. Und das mit den Testcontainers, also bei Testcontainers ist das eher so jetzt, dass mir das halt Arbeit abnimmt, ne? Konfigurationsarbeit. Aber trotzdem weiterhin eine Verbesserung, ja.
Ich erinnere mich, ich weiß, also Testcontainers finde ich gut. Ich weiß aber, dass es in Spring Boot immer, ich verbinde immer so ein Abstract IT-Test-Klasse damit, wo dann das ganze Zeug reingeschrieben ist. Aber ja, ist
ja,
auch
gut,
schon ein bisschen
her, dass ich das machen musste. Das brauchst du ja immer noch, wenn du diese Singleton-Database per Pattern anwenden möchtest. Und das wird natürlich weiterhin bleiben, aber zumindest ist das jetzt nicht mehr so großes Copy und Paste an der Stelle.
Das finde ich gut.
So, dann würde ich sagen, du hast wieder einkaufen im Internet.
Danke, ChatGPT. Ramsch aus dem Modem und die Sandra kann jetzt auch vernünftige UUIDs schreiben.
Ja, denn ich habe Ja, ich weiß, auf Mastodon haben sie mir gesagt, ich könnte auch Java Shell aufmachen und mir das dann eine Funktion schreiben. Ja, aber nein. Ich kann jetzt, habe herausgefunden, wie man UID generieren kann auf der Kommandoline mit, ihr werdet euch nicht wundern, mit UID-Gen und dann kriege ich auf der Kommandoline UIDs ausgespuckt. Und das war eigentlich ganz cool, weil ich jetzt Testdaten halt machen brauchte. Ich brauchte UIDs und diese Muster sollten halt einmal festverdrahtet werden. Und deswegen fand ich das eine super Sache.
Aber ich würde niemals Java starten dafür.
Ich auch nicht, obwohl ich ein Java-Mensch bin.
Also
Aber
jetzt ohne rumbashen zu wollen,
ja,
ne?
ich
Das
gebe
ist
dir vollkommen
eigentlich
recht.
mit JavaScript und Node schneller, weil Node erstmal an sich schneller startet. Lokal. Also es geht jetzt einfach für diesen einfachen Zweck, wobei UUID, weiß ich jetzt gar nicht, müsste man, glaube ich, über ein Package machen. Weiß
Ja,
ich
und
gar
schon
nicht,
bin
ob
ich mit
das.
UID-Gen schneller dran.
Nee, ich bin, also stopp. UUID-Gen, super, würde ich auch machen. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass ich ab und zu mal so Date-Objekte oder Date-Strings brauche.
Ah, okay.
Und dann nehme ich Node. Aber es ist dann auch meistens in einem JavaScript-Umfeld, ne? Und dann sage ich, okay, was habe ich jetzt aktuell? Und
Ich weiß nicht, ob es vielleicht Groovy genauso schnell wäre, weil Groovy noch mal ein bisschen schlanker ist als Java an der Stelle.
müsste man ausprobieren.
Naja,
Ich bin
auf
immer
jeden Fall.
überrascht, dass Groovy noch erwähnt wird. Für mich ist das schon seit 10 Jahren tot. Aber vielleicht bin ich da auch einfach unterm falschen Stein.
Ja. Also in meiner Welt kommt Groovy noch vor.
Du bist unter dem anderen Stein, ja.
Genau. In meiner Welt kommt auch kein JavaScript vor, aber nur wenn ich mal bei rausgucke, um mit dir einen Podcast aufzunehmen.
Ja, ich glaube, du schreibst ganz bald einiges und hier ordentlich mit Tests, ne?
Ja, ich, ja. Und ich dachte, ich mach mir schon wenig Arbeit, indem ich aus der Konserve was rauspacke und einfach nur die Sprache wechsle, der Pustekuchen. Ich glaube, das wird genauso viel Vorbereitung kosten, wie den ganzen Talk zu machen.
Ja, glaube ich auch.
Egal.
Also, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und ja, glaube ich auch.
Ja. Aber ich würde mir Hilfe holen, aber da würde ich jetzt nicht spoilern.
Ich sollte wieder in Urlaub fahren, schnell.
Du. Ich hole mir so einen Piloten, so einen JavaScript-Piloten.
Ah ja, ich bin gespannt. Ich bin
Ich
gespannt.
auch.
Ja.
Dann will ich immer sagen, das hat mir mein Co-Pilot gesagt.
Und das ist der Grund, warum künstliche Intelligenz erstmal keine Chance hat. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Anderes Thema für die Überlebensfolge.
Ja. Ja, die kommt ja bald. Aber wir haben noch anderen Ramsch aus dem Modem, den habe ich mitgebracht, denn es gibt einen Newsletter, den ich von der Idee her ganz cool finde. Der nennt sich Daily Dracula. Und in dem Originalroman von Dracula, den ich noch nicht ganz gelesen habe, aber den Teil, den ich jetzt kenne, denn ich habe diesen Newsletter abonniert, stehen Daten drin oder es ist aus dem Buch immer ersichtlich, welcher Tag gerade ist. Und das hat, ich glaube, es spielte vor 200 Jahren oder so. Und es gibt diesen Newsletter Daily Dracula, da kann man sich kostenlos registrieren. Dann bekommt man immer, wenn es ein neues Kapitel oder neue Kapitel gibt, die an dem Tag spielen, einen Auszug halt aus Dracula und kann das nachlesen. Ne? Und dann gibt es halt mal Tage, dann hast du da eine Textwüste und es gibt auch mal 3 Tage keinen. Ne? Weil dann eine Pause auch im Roman ist. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe das Buch auch nicht gelesen, habe gedacht, naja, so kommt man dran. Und
Ja,
ja.
mehr.
Und es ist kostenlos alles. Und ich mache sowas immer, mein Feedreader oder der Service, über den ich RSS manage, der bietet mir auch eine E-Mail an, wo ich so ein Newsletter hinschicken kann und dann landen die in meinem RSS-Reader. Das heißt, es ist für mich wie so ein normaler RSS-Feed. Das ist ganz cool.
Und so kommst du dazu, Klassiker zu lesen.
Ja.
Ja, sehr gut.
Aber du hast noch was mitgebracht.
Ja, ich war halt auch fleißig. Und ich habe noch ein neues Command-Line-Tool mitgebracht. Just. Nicht zu verwechseln mit dem Just, was jetzt beim Spring Boot-Umfeld gehypt wird. Sondern das ist halt ein Command-Line-Tool, was dir hilft, so typische projektspezifische Commands zu definieren. Das heißt, du legst in deinem Projekt halt eine Just-Konfigurationsdatei ab. Und da schreibst du halt hin Build und dahinter kannst du sagen Maven Clean Verify oder NPM Build oder sonst was. Oder Test. Und dann kannst du halt die Befehle, die eigentlich so längere sind, halt mit eingeben. Ja, und dann sagt jemand dann just minus L. Dann gibt dir die Liste, was man hier so in deinem Projekt halt gängig benutzt. Und das ist so halt eine Art Wrapper um deine typischen Projektbefehle. Fand ich nett.
Ja, finde ich auch gut. Wobei ich sagen muss, NPM hat das selber eingebaut. Also du kannst in der Package.json Skripte definieren. Und ich glaube, es fehlt der Befehl, oder ich kenne wirklich den Befehl nicht, um die Skripte sich auszugeben, weil du kannst natürlich da auch alles
Ja, klar.
reinschreiben, ne? NPM Pumuckl oder sowas. Aber ja, dann mache ich einen Cut auf die Package.json, dann sehe ich die Skripte, das geht schon. Und
Naja, du musst es halt noch extra installieren. Das ist natürlich so ein Manko bei der ganzen Sache, aber ich fand es von der Idee ganz hübsch.
aber hast du das mit Maven und Spring Boot denn häufig, dass du so Custom-Befehle brauchst? Oder ist das nicht eigentlich sowieso, dass du sagst, Maven test und dann ist alles.
Also ich brauche das jetzt persönlich nicht, aber es ist halt, ich glaube, das ist wieder so eine Art Dokumentation, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Java-Entwickler bei Python-Projekten was gucke oder bei JavaScript, da sind mir die Befehle halt nicht gängig. Ich glaube, das ist eine Art und Weise halt, um halt in Code wieder Dokumentation abzulegen. Und man hat dann halt nochmal einen Wrapper drumherum geschrieben.
Okay.
Also ich würde das eher so als Dokumentationshilfe sehen.
Ja, finde ich auch also nicht. Also, wie gesagt, jetzt im NPM-Umfeld würde ich sagen, brauche ich es nicht unbedingt, aber.
Ich meine, das ist das Gleiche mit mit den SDK-Man, diese SDK-Man RC, ne? Wenn du SDK-Man halt installiert hast, dann ist das halt ganz cool. Dann konfiguriert ihr da alles selber. Ansonsten hast du da eine Dokumentation halt, was du für Environments oder Java Virtual Machine du brauchst. Oder Maven-Version oder wie auch immer.
Ja.
Also wenn die Datei da ist und nicht genutzt wird, dann stört sie halt nicht im Projekt. Und wenn die Leute die Tools dann haben, dann unterstützt sie das.
Ja, ich habe übrigens gerade ganz schnell nachgeguckt in der Dokumentation. NPM Run, dann bekommt man alle Skripte aufgelistet und was die Skripte machen.
Wunderbar.
Ja, habe
Also,
ich wieder was gelernt.
und ich auch. Dass NPM da schon wieder alles kann.
Ist ja ein anderes Konzept dahinter. Also muss man einfach sagen, ist immer schwierig zu vergleichen. Also das ist ja sehr schön. Aber ich finde es cool und ich mag solche Skripte und solche Tools. Vor allem, wenn sie was vereinheitlichen, weil der große Vorteil ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt in das Ruby-Projekt komme oder ins Java-Projekt, in dem ich mich nicht auskenne, mit so einer Datei, ist das schon gleich viel einfacher.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
Kommen wir zu unserer angekündigten neuen Kategorie. Die da heißt Leseecke. Und für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, in der letzten Folge haben wir es vorgestellt. Wir haben mit dem D-Punkt Verlag gesprochen und haben gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn wir Bücher von euch reviewen und hier vorstellen? Und die haben gesagt, ja klar. Und wir haben jetzt eigentlich Folgendes vereinbart. Wir suchen Bücher aus, die wir erstmal interessant finden vom Thema oder weil wir sie selber schon immer mal lesen wollten. Und die stellen wir hier vor. Die Bücher bekommen wir vom D-Punkt Verlag so gestellt, ne? Kann man, glaube ich, so ganz offen sagen. Und wenn wir die Bücher, oder auch wenn wir sie schlecht finden, dürfen wir auch drüber berichten. Also es gibt da keine Limitierung. Wir haben uns so ein bisschen drauf verständigt, wenn wir es jetzt zerreißen würden, dann schweigen wir vielleicht besser drüber, damit wir jetzt nicht aktiv jemandem schaden. Aber grundsätzlich werden wir jetzt nicht bezahlt oder so dafür, oder wir bekommen halt das Probeexemplar zum Lesen. Und stellen das Buch für euch vor. Und das Gute für euch als Hörer ist, ihr könnt ein Exemplar dieses Buches kostenlos bekommen. Dafür müsst ihr uns, glaube ich, nur schreiben. Ich gucke gerade schon zur Sandra, ob wir irgendwas anderes uns überlegt hatten. Aber ich glaube,
Nein.
wir haben es auch gar nicht besprochen, ne?
Genau, aber wir machen das in guter Ready-for-Review-Manier. First come, first serve. Und also das läuft so ab. Ihr schreibt uns einfach ein Kontaktformular oder andere Kanäle halt an, dass ihr es gerne haben wollt. Und wenn ihr die Ersten seid, die uns diese Anfrage stellt, dann kriegt ihr auch. Und wir würden dann halt eure Adresse, E-Mail-Adresse bzw. Postadresse an D-Punkt Verlag geben, damit ihr euch das Buch entweder per Post oder per E-Book, je nachdem, welches Format ihr haben wollt, euch dann zuschicken. Das heißt, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das heißt, wir werden eure Daten weiterleiten an den D-Punkt Verlag, nur für diesen Zweck. Also also bitte jetzt, das haben wir euch darauf aufmerksam gemacht. Und ja, das
Und
ist
wir
so.
löschen die Daten sowieso, außer die beiden Kontaktanfragen, die wir die Woche bekommen haben, wo der Spamfilter nicht gegriffen hat, aber
Ja, genau. Also, wie ich dachte, du hast darauf nicht geantwortet.
Ich habe nicht geantwortet.
Das aber war das war irgendwie... so ein tolles Angebot.
Na, ich weiß nicht. Aber du kannst, da ist jeder Gag anders. Also, wir haben so richtig schönen klassischen Spam mal übers Kontaktformular bekommen. Aber nur zwei ist noch in Ordnung. Ja. Also, wie gesagt, da gibt es keinen Anspruch. Wir machen das für euch. Wir werden dadurch nicht reich, sondern wir kriegen halt was zu lesen. Und wir haben den Druck, dass wir dann immer für jede Folge ein Buch lesen müssen. Machen wir aber gerne, weil wir die Bücher halt auch aussuchen, so nach dem Prinzip, was uns schon mal interessiert, wo wir sagen, das könnte was sein, worüber es auch Sinn macht zu sprechen. Und danach bekommt ihr, wie ihr es von uns gewohnt seid, die ganz klare, klassische Meinung. Genau.
Genau.
Sandra, was haben wir denn jetzt gelesen?
Agilität, Neudenken.
Neudenken. Ich bringe den Titel auch andauernd zusammen. Das war schon der erste Kritikpunkt. Nein. und das ist geschrieben vom Klaus Leopold.
Genau, also ich hätte wahrscheinlich, also bei mir im Kopf ist immer Agilität neu gedacht. Aber das ist falsch. Das heißt Agilität neu denken.
Genau. Und den Klaus Leopold, den kennt man, weil er sowieso in dieser Agile-Bubble, sag ich mal, schwer unterwegs ist. Der hat ein meiner Meinung nach sehr, sehr gutes Kanban-Buch geschrieben, kann ich schon mal sagen. Und ja, Sandra, worum geht's denn in Agilität? Neudenken.
Ja, und zwar, er stellt vor, also er stellt halt eigentlich eine neue Methode oder ein Framework vor, nennt sich Flight Levels. Und ja, also wer das von Scrum kennt, das ist ähnlich das Konzept. Man steht ein Framework vor und drumherum wird halt ein Business aufgebaut. Aber das ist also vielleicht auch der einzige Trickpunkt von meiner Stelle, vielleicht schon vorweg. Was aber darum geht, der geht halt in 5 Kapiteln halt durch mal Probleme, Ursachen, Lösungen und Ergebnisse. Und dann steht auch dieses Flight Level halt vor, das halt er festgestellt hat in seiner Beratungstätigkeit, dass Agilität immer auf eine Mikroebene versucht wird eingeführt, also auf Teamebene, aber die Organisationen um die Teams herum sich eigentlich gleich bleiben. Und dann wundern sich die Firmen halt, dass das mit Agilität halt nicht so klappt. Und der geht halt hin und sagt, naja, eigentlich muss man Agilität auf verschiedenen Level halt, weil die Organisation auch auf verschiedenen Level besteht, halt einführen. Und wo ich mich so als Ingenieur oder als Entwickler gedacht habe, ach nee, was du nicht sagst. Aber das Gute ist, ich hätte es nicht so gut beschreiben können, wie er es getan hat. Deswegen hat es aus meiner Sicht schon eine Daseinsberechtigung, das Buch. Und ich glaube, hätte ich früher in Projekten dem Management dieses Buch in die Hand gedrückt, dann würde ein paar Sachen halt besser gelaufen oder anders laufen würden.
Da kann ich mich nur anschließen. Also er hat diesen schönen Vergleich, was viele Firmen machen, wenn sie so eine agile Transformation machen. Die beschließen, okay, wir werden agil. In 1,5 Jahren sind wir agil und wir führen überall Scrum oder Kanban oder keine Ahnung, die anderen, die muss man gar nicht erwähnen, die sind nicht so gut ein. Und dann holen wir Coaches und alle Teams werden drauf geschult. Und was man eigentlich macht, ist, man optimiert diese ganze, ich sag mal, Produktautobahn. Er hat einen sehr starken Fokus auf Kundenwünsche und Produktwünsche, geht sehr stark darum, wirklich Value zu liefern und nicht irgendwelchen Mist. Das fand ich eigentlich ganz gut in dem Buch. Und dann hat man so eine Autobahn, auf der man super schnell entwickeln kann. Und wenn um dieses, ich sag mal, agile kleine Konstrukt noch Wasserfall existiert oder andere chaotische Systeme, das heißt, das Management haut Unmengen an Themen rein und wundert sich, dass kein Thema fertig wird oder, keine Ahnung, deployed wird immer nur alle 3 Monate, dann hat man natürlich trotzdem keinen Output, ne? Also es wird ja nicht schneller dadurch, ja, von dem Kundenwunsch bis zur Umsetzung. Und deshalb dieser Ansatz über Flight Level auf verschiedenen Ebenen im Unternehmen, ich sag mal, Agilität einzuführen, primär Prozesse sichtbar zu machen und zu zeigen, wie man die optimieren kann. Ich schließe mich an, der Kritikpunkt, also ich kann es verstehen, dass er es so macht, aber es ist natürlich ein kleines bisschen eine Werbeveranstaltung für seine Workshops und sein ganzes Programm, worüber er halt Geld generiert. Das soll aber legitim sein, das ist bei allen anderen Frameworks ganz genauso. Scrum muss man sich nochmal angucken, wie viele Leute schon durch Scrum-Schulungen geschickt wurden. Die sind auch nicht umsonst, wo es auch nur ein bisschen Literatur gibt oder auch viel Literatur, aber das Zertifikat, da muss man halt zu den Damen und Herren von Scrum gehen. Aber ansonsten ein sehr, sehr gutes Buch. Ich mag den Ansatz. Es ist auch eigentlich ganz gut geschrieben, weil er wirklich am Anfang gefühlt die Hälfte, würde ich sagen, ein Business Case vorstellt. Also wo er auch wirklich so schrittweise zeigt, an einem fiktiven Unternehmen, wie er reinkommt und wie er dort hilft dabei, Dinge da zu lösen. Und das fand ich eigentlich ganz gut zu lesen. Sind immer mit schönen Illustrationen versehen, die das Ganze nochmal so ein bisschen auflockern. Ist relativ dünn. Also ich habe es jetzt digital gelesen, aber es war jetzt auch nicht irgendwie super viel.
Also das sind, also ich habe auch digital gelesen, also das sind 176 Seiten und davon, also ja, also sag mal so 100, lass mal 170 Seiten sein, die man lesen, und ich habe es auf einer Bahnfahrt hin und zurück durchgelesen. Also ich bin nach Nürnberg gefahren und wieder zurück. Nur um das Buch zu lesen. Nein, Quatsch.
Das macht Sandra immer so, ne? Jetzt 49
genau,
Euro
wenn
Ticket.
Ich Buch lesen möchte, da fahre ich Bahn.
Ja. Ja.
Nee, aber das ist, also war gut durchzulesen und auch sehr, also das war auch nicht, also es war kurzweilig, das Buch, sag mal so.
Fand ich auch. Mir hätte das vor ein paar Jahren auch sehr viel gegeben. Also ich muss sagen, wer da so in so einem Agilitätsprojekt gerade drinsteckt oder das immer wieder begegnet und sich immer gefragt hat, warum es nicht so richtig zündet, der findet da vielleicht auch ein paar Denkansätze und auch ein bisschen Tooling, um das zu verbessern. Aber ich finde, da sind auch ein paar Ansätze drin, die man ohne Flight-Levels-Kurse bei sich im Unternehmen etablieren kann. Oder vielleicht Methoden, um Probleme sichtbar zu machen. Das fand ich eigentlich ganz gut, was er da vorgestellt hat. Und von daher würde ich es empfehlen. Und ja.
Ja, also vor allem, dass er halt ein, für uns Techniker vielleicht ein offensichtliches Problem halt expliziter macht und auch, ich glaube, für Management halt gut erklärt.
Ja, eben. Also weil, man muss natürlich auch sagen, auf der Ingenieursentwicklerebene ist es halt vielleicht dann doch eher so, dass man dann sich einfach beschwert, dass das alles nichts bringt, ja. Weil immer noch super viel Arbeit ist und es ist ja egal, ob ich jetzt Scrum oder Kanban mache, wenn ich super viel Arbeit habe, muss ich halt machen, was gemacht wird und dann werde ich nicht schneller. Und das ist eigentlich so ein typisches Symptom, wo man sagt, okay, wenn so viel Arbeit im System ist, dann ist ja schon vorher irgendwo was passiert und das ist dann vielleicht das richtige Buch für diejenige oder denjenigen. Ja, also von daher würde ich es auf jeden Fall empfehlen und wenn an eurer Stelle, ich sage immer wieder, es ist leicht, so ein Buch zu kriegen.
Ihr müsst uns nur schreiben.
Genau. Und wie gesagt, wir haben nichts von den Daten, die interessieren uns nicht und rechtlich ausgeschlossen und so weiter.
Wunderbar.
Sehr schön. Ja. Aber schon mal erstes Buch, also von mir ist es eine Empfehlung.
Von mir auch.
Sehr gut.
Wunderbar.
Sehr schön. Kommen wir zu den Themen und wir haben derer zwei.
Ja. Und das erste Thema hast du mitgebracht.
Ja, ich habe nämlich einen Artikel gesehen, der mich so ein bisschen getriggert hat. Und dann ist er direkt bei uns im Meistertask gelandet. Denn Prime Video, und ich erwähne es nochmal, die gehören zu AWS, ne, und Amazon, haben festgestellt, dass sie durch einen Wechsel auf einen Monolithen, ich habe den Artikel gerade offen, also von Microservice zu einer monolithischen Anwendung, ihre Kosten um 90% gesenkt haben.
Wow, Schweinezyklus beendet.
Ja, vielleicht, also ich finde es eigentlich ganz spannend, was sie haben. Ne? Sie sind einfach selber, haben festgestellt, sie haben da irgendwie mit AWS Step Functions gearbeitet und die halt echt oft gebraucht und darüber massive Kosten erzeugt. Und dadurch, dass sie das dann irgendwann alles vereinfacht haben und in einem Monolithen abgebildet haben, ist das erstmal einfacher geworden, die Implementierung, wenn ich diesen Blogartikel richtig verstehe. Und halt wesentlich günstiger. Und das ist ja eigentlich genau das, was man haben will, oder?
Ja. Ich habe aber den Eindruck, dass jetzt wir so einen neuen Schweinezyklus, also natürlich sind da viele halt wieder hingegangen, also zumindest, wo ich mir an so einem Bubble gelesen habe, gesagt, ja, wenn Amazon jetzt wieder auf Monolithen geht, dann müssen wir jetzt auch das tun. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, das ist so, wie vor 10 Jahren alle auf Microservice gegangen sind, weil, ich glaube, Netflix war das, ne? Der Microservice, ja. Beim Netflix ist mal jemand gesagt hat, und auch vor 10 Jahren habe ich gesagt, it depends. Es gibt Probleme oder Use Cases, wo Microservice Sinn macht, und es gibt aber auch Use Cases, wo Monolithen halt Sinn macht. Und das ist halt für mich da auch wieder so ein, das ist nicht so one fits all, sondern ja, die haben wohl festgestellt, dass für sie halt Monolith halt wohl die bessere Architektur wäre.
Und man, also wichtig finde ich auch hier wieder bei, Ne, ja klar, nur weil Amazon das macht, muss man es nicht selber machen, außer ihr seid Amazon, aber dann habt ihr es ja schon gemacht, ja. Was haben die gemacht? Sie haben gesagt, hey, das skaliert schlecht, das ist super teuer. Und jetzt muss man auch sagen, es ist Amazon, das heißt, es ist interne Verrechnung. Das heißt, das wird schon, ne, das ist ein anderes Problem als in einem Unternehmen, das nicht dazu gehört, aber die werden natürlich auch in die Statistiken gucken. Und sie haben sich dann ihre Architektur angeguckt, was können wir vereinfachen? Und dann geht man halt Ansätze durch und da wird wahrscheinlich noch drüber iteriert und noch andere Sachen angepasst und ausprobiert. Und dann wird das passende Produkt geholt. Und man muss sich immer fragen, sind wir Netflix? Ja, sind wir Microsoft? Sind wir Amazon? Wahrscheinlich nicht. Das heißt nicht, dass man die Lösungen von denen einfach eins zu eins kopieren kann. Aber ich fand es hier ganz interessant. Hin und wieder macht ein Monolith immer noch Sinn. Ich finde auch immer noch, dass hin und wieder Wasserfall Sinn macht. Aber das ist wieder ein anderes Thema, ne? Wenn wir jetzt von den Methodik und sowas sprechen, von Agilität neu denkend kommend. Ja. Und von daher fand ich den Artikel sehr interessant. Ich fand, das war alles gut nachvollziehbar, was sie da erklärt haben. Und ja, für mich ist nur das Learning. Natürlich kann es sein, dass der Microservice keinen Sinn macht, kann aber auch sein, dass man genau in einem anderen Use Case ist, wo es viel mehr Sinn macht.
Genau, aber
Dafür muss man sich halt die Sachen angucken.
das ist aber genau die Aussage, die ich damals bei, wo Netflix seine Architektur vorgestellt hat, wo Microservices bei denen halt geil ist. Das war genau die Aussage, aber ja, ihr wisst ja, was in den letzten 10 Jahren passiert ist.
Ja. Aber dann
Aber
können wir jetzt
anyway.
ja wieder ein Monolithenbuch oder sowas schreiben. Das ist doch super, ist auch voll der Markt.
Naja, Monolith ist ja auch verbrannt. Ich würde das eher Modulith nennen.
Oh, ja.
Aber das haben ja schon andere Leute schon für sich ja schon gekapert, den Begriff.
Ah, wir verdenken uns ein neues Wort aus und dann sagen
Ja.
wir, das ist jetzt die Lösung. Weißt du was? Und dann packen wir Backend und Frontend gemeinsam in eine Sache rein. Das ist.
Das ist das Review-Service, ja.
Der Review-Service, genau. Ja. Aber wie gesagt, das Wichtige ist immer, sich fragen, bin ich Amazon oder macht das jetzt gerade einfach Sinn oder will ich jetzt hier Microservices haben, weil es die anderen auch machen? Ja,
Naja, so
und.
aus Management-Sicht, es gab doch diesen Spruch immer gewesen, wenn du IBM-Produkte kaufst, dann kannst du nichts falsch machen. Und mittlerweile ist das so, wenn du Microservices machst, dann kannst du nichts falsch machen. Weil es ja alle tun.
Ja, aber ich hab's auch schon sehr, sehr oft in sehr, sehr schlecht gesehen.
Ja, ich auch, aber das ist. Aber das wird da keiner dafür geblamed, weil man kann sagen, ja, wir haben ja nur das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Und du weißt ja, 1.000 Fliegen können sich nicht irren.
Ja. Aber ich hau hier nochmal einen kostenlosen Architekturratschlag raus. Ihr könnt mir einfach Geld überweisen dafür, dass ich das jetzt gegeben habe, wenn euch das hilft. Ja, ist nämlich total eine besondere Erkenntnis. Man kann einfach mit einem Monolithen anfangen. Und daraus dann Microservices machen.
Da gab es aber auch schon andere Stimmen.
Nee, du musst den Monolithen
Aber
halt
ich bin,
ordentlich
aber
machen.
ich gehöre auch zu dem Team. Team Monolith, ja.
Also zum Start. Also ich würde sagen, hey, sagen wir mal, ich habe ein kleines Team und ich fange an, dann ist es vielleicht wirklich einfacher, einen Monolithen erstmal rauszuhauen. Außer ich bin Netflix, dann mache ich erstmal 10 Microservices. Aber wenn ich nicht Netflix bin, vielleicht mit Monolithen starten, sehen, wie sich das Ganze verhält. Und wenn das System läuft und ich vorher schon ein Microservice im Kopf hatte, dann kann man gewisse Dinge danach auch sehr schön da rausziehen und Microservice einführen. Oder man macht beides.
Ja,
Verrückt.
ich bin ein großer Freund davon, habe ich auch schon mal in Projekten gemacht, hat wunderbar funktioniert. Und du musst halt darauf achten, dass du den Schnitt halt auf Package, also bei uns war das auf Package-Ebene halt vernünftig halt machen. Bin ich voll dabei. Aber es gab auch schon Artikel, die was anderes gesagt haben. Aber du, wir haben Meinungsfreiheit, jeder kann ja sagen und rumposaunen, was er möchte.
Ja, aber wir sind jetzt wieder in dem Zeitalter, wo auch Monolithen wieder okay sind, ne? Das
Ja,
heißt.
also so Jungs und Mädels, ihr könnt eure Migrationsprojekte eindampfen. Euer Monolith ist gut genug.
Aber in 10 Jahren.
Genau, also wenn Stimmt, wenn sie jetzt noch weitermachen, dann sind sie halt in 10 Jahren wieder voll im Trend dabei, ne?
Ja, da würde irgendwas im Detail anders sein. Dann machst du das nicht mehr mit Containern, sondern keine Ahnung was.
Ja, Hutte. Irgendwas ist ja immer.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Zweites Thema, Sandra, du hast auch noch was mitgebracht.
Ja, und ich habe mich sogar auch richtig darauf vorbereitet mit einem Teaser. Und zwar, ich habe meinen E-Mail-Provider gewechselt. Und ich habe euch dann, davon würde ich euch gerne berichten. Und ich habe drei Fragen mitgebracht, die ich bei euch beantworten möchte. Und zwar, was zum Teufel hat mich geritten, meinen E-Mail-Provider zu wechseln?
Okay. Ja.
Dann hatte ich besondere Anforderungen gehabt. Also das heißt, einfach nur Google Mail zu benutzen, das wäre zu einfach gewesen. Das heißt, wenn ihr, ich zeige euch, welche Möglichkeiten ihr habt, DSGVO-konform das zu machen. Und ich habe gelernt, dass es Tooling gibt, wo ihr euren jetzigen E-Mail-Provider halt abtesten könnt, wie gut er eigentlich E-Mails verschickt, die auch dann helfen, Probleme bei der E-Mail-Verschickung halt zu debuggen. Und diesen Tipp hätte ich vor ein paar Monaten gebraucht. Was? Ja, ich weiß, das war sehr ich-lastig. Ich glaube, diese Fragen kannst du nicht beantworten. Ne? Aber
Nee.
nee. Nee. Aber gut. Und zwar, was hat mich bewogen gehabt? Ich konnte auf einmal von meiner E-Mail-Adresse, die ich geschäftlich nutze, keine E-Mails mehr an Google-Accounts schicken. Ich bekam dann immer ein Permission denied, ist geblockt, was weiß ich was. Das hat mich dann irgendwann so genervt, weil ich dann irgendwie auf eine Web- oder Gmx-Adresse ausweichen musste. Was aber, wenn das im Geschäftsumfeld ist, fände ich eigentlich ein bisschen doof. Ich wollte schon was haben, was dann meine Domäne halt mit angibt. Also habe ich dann mal eine Anfrage gestellt in die Runde. Was es gibt es für E-Mail-Provider, die halt die Server in Deutschland haben, aber zumindest in Europa, eigene Domain unterstützen und DSGVO-konform halt die Sachen abstützen. Dann kamen einige Kandidaten dabei raus. Also Klassiker wie Hetzner oder Manitou, NetCup, Uberspace, aber da kamen auch so Dienste, die auch spezialisiert waren, wie Mailbox.org, Posteo, Migado, also Xion, also es waren auch Sachen dabei, die nicht so bekannt sind, oder Proton. Und Grüße an Philipp. Ja, ich hätte es auch selber hosten können. Wollte ich aber nicht. Aber ja, Self-Host wäre natürlich auch möglich gewesen. So, einige waren schnell raus. Also von NetCap wurde mir zum Beispiel abgeraten, obwohl also nee, eigentlich war das gemischt. Also aber einer hat mir dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei NetCap ist und der hat halt dann Probleme, dass nicht immer die E-Mails zugestellt werden. Da hat er mich auf diese tolle Webseite MX Toolbox aufmerksam gemacht. Da kann man nämlich abtesten, wie gut der DNS-Einträge sind und wie die MX-Einstellung ist und wie die E-Mail-Provider bei den ganzen Konstrukt E-Mail halt kommt. Frag mich bitte nicht nach den Details, das war ein ganz neuer Rabbit Hole, wo ich da reingefallen bin. Und ich glaube, ich habe da glaub ich nur die Hälfte verstanden, was darum geht. Also das ist nochmal Netzwerktechnik, DNS. Ich dachte, DNS habe ich gut verstanden, aber da habe ich festgestellt, in den letzten Jahren hat sich da auch was getan. So. Was bei Uberspace das Problem war, halt, dass man das alles wieder ein bisschen Hand anlegen musste, selber machen. Das wollte ich halt an der Stelle auch nicht machen. Bei Manitou hat man wieder Webspace bekommen, alles klar, war auch nicht so drin. Und bei Migado Xion war eher das Problem, dass es rudimentär war. Also, ich glaube, für wenn man. Also ich weiß nicht, ob das schlechte Dienste sind, aber das war rudimentär nur auf E-Mail. Wird wahrscheinlich funktionieren, aber ich wollte ein bisschen mehr Komfort haben an der Stelle von der Einrichtung her. Posteo war raus, war keine eigene Domains und am Ende des Tages bin ich bei Mailbox.org gelandet. Kostet 3 € im Monat, was ich aber okay finde. Und was bei Mailbox.org interessant ist, du kriegst halt ein komplettes Office-Suite. Das heißt, wenn du was wie Nextcloud brauchst oder Videokonferenzen, der Kalender, Adressbücher kriegst du halt mit Mailbox.org alles mitgeliefert. Gut, ich brauche das jetzt nicht, weil ich meine Nextcloud habe. Aber im Endeffekt fand ich diese Idee mit der Videokonferenz ganz gut, weil dann könnte ich auch meine Zoom-Lizenz nämlich verabschieden. Und somit war das für mich ausschlaggebend, das auf Mailbox.org halt zu nutzen. Was ich bei Mailbox.org sehr mega fand, ist, deren Hilfeseite, das ist wirklich für Dummies gemacht. Also das ist eine Schritt-für-Schritt-Einleitung, wie ich meine Domäne einrichten muss und meinem Domain-Server Einträge machen muss, sodass das halt wunderbar funktioniert und auch jetzt durch die ganzen E-Mail-Security-Einstellung durchgehen. Also jetzt meine E-Mails kommen jetzt wieder bei Google Mail Accounts halt durch. Von daher, und was bei mailbox.org auch interessant ist, man kann auch anonym da was machen. Das heißt, ich könnte da auch einen Briefumschlag schicken mit Geldscheinen, um halt meine E-Mail zu bekommen. Und was sehr, gut, man könnte sagen, ja, Trust, muss man nicht vertrauen. Also ich vertraue denen halt in dem Sinne, die haben halt, sind sehr transparent, was sie an Anfragen kriegen. Das heißt, das ist für mich jetzt so ein Vertrauensvorschuss, wo ich sage, okay, die scheinen mit den Daten vernünftig umzugehen.
Ja, sehr schön.
Habe ich dir alle drei Fragen beantworten können?
Ich überlege gerade, was die Fragen waren, ja. Also das Tooling finde ich auch interessant, weil ich ja auch das Szenario habe, dass ich für meine privaten E-Mails über eine eigene Domain das Ganze mache. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal aus den Shownotes rausholen und mir mal anschauen. Und ja, ich weiß nicht, ob Mailbox auch so meine erste Wahl war.
Ja gut, du nimmst, glaube ich, iCloud, ne?
Ich bin iCloud, ja genau. Also das ist aber auch, die unterstützen das. Ich habe jetzt aber auch nicht so das Problem, dass ich irgendwie mit Gewerbe und so würde ich wahrscheinlich auch anders machen. Dann würde ich auch meine Server alles in Europa schön machen. Mhm. Aber für privat finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Und mir ist ja bei iCloud persönlich sympathisch, ich bezahle dafür. Das heißt, ich bezahle für das Produkt und ich bin nicht selber das Produkt, ne? Wie bei Google. Und deshalb finde ich mir das so recht.
Also gut, bei Mailbox auch, zeige ich jetzt auch. Ja. Was wäre deine erste Wahl gewesen?
Ich hätte mich jetzt auch reinfuchsen müssen. Also ich glaube, dass ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick mit eigener Domain hier Hetzner oder Self-Hosted, das kann ja auch dasselbe sein.
Aber willst du echt noch einen Mail-Server selber hosten?
Ja, die Frage ist aber auch wieder, wie viel kommt denn da rein, ne? Also, das ist ja nicht so, dass du irgendwie für 400 Leute jetzt E-Mails da hast, sondern das ist wahrscheinlich 1, 2, 3 E-Mail-Adressen. Das ist die Frage, ob das notwendig ist, da das anders zu machen. Ist aber die Frage, hast du einen Server gerade rumstehen, wo du einfach sagen kannst, okay, da ist jetzt auch noch ein Mail-Server drauf und dann ist gut. Wenn du jetzt anfängst, dir selber einen Server einzurichten, um Mail zu machen, ist es vielleicht auch wieder zu teuer. Also ich würde genau wie du da jetzt durchgehen und dann schauen, was da so passt.
Also wie gesagt, Mailbox ist bei mir halt auch wegen der Videokonferenzlösung. Das war so bei mir ein bisschen ausschlaggebend. Und wie gesagt, hätte ich die Nextcloud nicht gehabt, hätte ich das mit der ganzen Suite auch sehr cool gefunden. Ich weiß aber auch, da gibt es Kritik da, was die meisten das gar nicht brauchen und das eigentlich Overkill ist, aber na gut, irgendwas ist ja immer.
Also mich stört es auch ehrlich. Also als du das erzählt hast mit Office Suite, habe ich gedacht, wofür? Also wofür brauche ich das? Ich glaube,
aber du musst es ja auch nicht nutzen, ne? Das ist halt.
Ja, aber dann sollen sie ihre Entwicklerressourcen lieber in coole E-Mail und keine Ahnung was investieren und nicht in so ein Gedöns.
Ja gut, ich meine, die nutzen ja nur Nextcloud und so. Das heißt, die benutzen halt wieder fertige Produkte.
Ja.
Und wenn das Geld also, werden, ja.
Die haben ein Business und die werden einen guten Grund haben, weil irgendjemand wird es brauchen und die bezahlen dafür und ja.
Also mal so, Posteo wäre auch interessant gewesen, aber da ist es wirklich rausgefallen, was mit der eigenen Domain. Das ist halt dann ein bisschen schade an der Stelle.
Ja, und bei den anderen, glaube ich. Ja.
Und bei den anderen, das ist halt so bei Hetzner oder sowas, du kaufst automatisch so Sachen mit, die du halt nicht brauchst. Also das ist halt, bei den anderen ist das dasselbe halt nur in Rot.
Ja.
In Grün. Anyway, naja, auf jeden Fall, ja genau, und vielleicht Anekdote. Die Umstellung war eigentlich super easy. Ich habe sogar in der Bahn das machen können. Also, habe ich gefragt, bist du bekloppt bei unsicherer Bahn- und Internetverbindung in der Bahn, aber das hat wunderbar funktioniert. Also, es war halt Copy und Paste aus der Dokumentation, DNS-Einträge und los geht's.
Sehr schön.
So, das war also, wenn ihr Fragen habt zu E-Mail-Providern, ich bin gerade mit drin im Thema, gerne Fragen. Oder sagen, boah, Sandra, du hast das und das vergessen. Auch da gerne. Und ansonsten alle Kandidaten und das Tooling gebe ich euch dann auch in den Shownotes mit.
Sehr schön, sehr schön. Kommen wir, und es ist schon ein Weilchen her, zu Terminen.
Ja, ich habe nämlich zwei Termine dabei. Und zwar, einmal ist am 5., nee, am 6.6., der Dienstag, wieder eine Cyberland Code Camp. Wir treffen uns online zum Hacken. Das heißt, wenn ihr ein Open Source Projekt habt und sucht Mitstreiter oder ihr wollt bei anderen Open Source Projekten mitmachen, einfach gerne vorbeikommen. Da treffen wir uns in den Cyberland Code Camp Work Adventure Instanz und hacken ein wenig. So. Und beim letzten Mal war Doc Toolchain mit dabei und wir haben den 100. Contributor vermittelt.
Ja, sehr schön.
Ja. Und da habe ich meine Challenge gegen ChatGPT gewonnen. Es geht um Doku-Schreiben. Und dann hieß es, ja, eigentlich wäre das eine Aufgabe für ChatGPT. Ich so, ja, dann machen wir mal ChatGPT. Ich schreibe mal in der Zwischenzeit die Doku fertig. Ja, meine Fassung war schöner.
Schon wieder ChatGPT geschlagen. Du hast da, ich erkenne ein Muster.
Ja, vielleicht bin ich einfach die bessere ChatGPT.
Ja, und du bist auf Tour.
Ja, genau. Und zwar, ich bin in der Schweiz auch in Juni. Und zwar, jetzt muss ich das Datum nochmal genauer nachschauen. Ich weiß, ich bin nicht vorbereitet. Shame on me. Und zwar bin ich mit der lieben Nora in der Schweiz vom 12.06. bis zum 16.06. Das heißt, 5 Tage, 5 Städte, 5 Vorträge. Wir machen wirklich eine Tour durch die Schweiz. Vielen Dank an die JUK Schweiz für die Einladung. Und wir fangen halt an Basel an und enden in St. Gallen. Und so sind wir jeden Abend mit einem Vortrag. Also ich bin vor allem mit einem Shell-Vortrag und mit einem Kubernetes-Vortrag unterwegs. Und die liebe Nora wird was über AWS erzählen.
Sehr cool.
Und ich habe sogar Sticker dabei.
Grüße übrigens. Oh ja, das muss natürlich auch sein.
Genau, Sticker sind auch dabei. Und Nora hat auch schon mal unsere Tour-Banner schon gezeichnet. Da kommt sogar ein Ready for Review-Sticker vor.
Habe ich gestern gesehen. Habe ich bei LinkedIn gesehen. Habe ich sehr gefeiert. Das muss auch so sein. Das erwarte ich jetzt auch immer auf deinem Notebook so. Ja. Ich kann dir meins nicht zeigen. Gut, bei mir ist gerade auch nur ein HZWW-Sticker. Da sind nämlich auch
neue da. Ja, ich werde nachliefern.
Ja. Sehr schön. Das waren die Termine. Und damit kommen wir schon zu Konsum. Und das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit Sandras Lieblingshelden.
Na, 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 Batman.
Ja.
Ja, ich habe noch mal nach Daniels Comics geguckt, die ich ja hier in der Bewahrung habe, ob denen es auch gut geht. Und dabei ist mir ein Batman-Comic in den Händen gekommen, nämlich die Batman-Reihe Hush oder Hush. Ich glaube, Hush wird das ausgesprochen, ne?
Hush, ja.
Ja. Und ja, das ist wieder in sich eine abgeschlossene Story von den... Ich glaube, ich mache jetzt besser einen Spoiler-Alarm.
Ich wollte dich drum bitten, weil wenn du jetzt anfängst, wieder zu erzählen und am Ende kommt raus, das ist...
Sterben alle, nein, okay. Also, das war jetzt falsch. Auf jeden Fall Spoiler-Alarm, dann bin ich jetzt ein bisschen ungezwungen, ne? Da geht es halt darum, dass die Bösewichte halt eine Droge kriegen, die... wo man keine Angst halt verspürt und dem komplett durchdreht. Also sie drehen ja schon immer durch, aber da ganz besonders. Und was interessant ist, dass die Beziehung zwischen Catwoman und Batman halt thematisiert wird, sodass sich sogar so weit geht, dass Batman sich sogar Catwoman sich zeigt, was das wahre Ego ist, nämlich Bruce, um halt ihr Vertrauen zu kriegen, damit sie endgültig auf die gute Seite der Macht wechselt. Und ja, es geht auch wieder um Betrug, Verlust. Das heißt, da kommt ein Jugendfreund von Bruce vor, den halt hier ein bisschen verarscht, was erstmal nicht offensichtlich ist, aber sich da so ein bisschen rauskristallisiert. Und ja, am Ende gewinnt Batman. Und aber dann ist halt das Vertrauen, also zumindest von Catwoman-Seite nicht so hoch, dass es was hält. Aber es ist interessant zu lesen, wie sich da die Beziehung zwischen Catwoman und Batman sich da so entwickelt.
Und eigentlich geht es erstmal darum, dass Batman irgendwie bei seinen ganzen Missionen immer wieder komische Unfälle und sowas hat, weil Sachen auf einmal schief gehen, die nicht schief gehen sollten. Weil er da irgendwo manipuliert wird. Das ist doch der ursprüngliche Aufhänger.
Ja, das war mir aber nicht so. Also für mich war dieser Aufhänger, dass die Bösewichte noch krasser drauf waren als sonst.
Okay.
Ja. Aber von Zeichnung her super mega nett gemacht. Von der Zeichnungsstil her würde ich sagen, einer der besseren Batman-Comics.
Ja, finde ich auch. Ich hatte jetzt selber, als ich es gelesen habe, nicht so diesen Catwoman-Fokus da drin, aber ja, ist okay.
Ja, ich als Frau habe das sofort, diese Spannung zwischen den beiden gespürt. Ja, siehst du, ich habe einfach einen ganz anderen Blick auf die Comics.
Als ja, ich sehe es. Deshalb ist es ja auch gut, dass da verschiedene Leute drauf gucken. Und, ja, aber es ist einer von den Klassiker-Comics, muss ich sagen. Und definitiv gut zu lesen. Ist eine schöne Geschichte. Kommen viele Gesichter vor, die man kennt. Und spannende Situationen. Definitiv gut.
Ja. Dann habe ich ein Kartenspiel mitgebracht. Nennt sich Marikoro, ist ein japanisches Kartenspiel oder zumindest von japanischen Entwickler. Und das Interessante ist, dass es eigentlich Videogame-Entwickler und der hat halt ein Kartenspiel entwickelt. Und da geht es halt darum, dass man halt mit Hilfe von Karten Geld verdient und eine Großstadt halt zusammenbaut. Und das ist recht kurzweilig. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch die Erweiterung Großstadt ist nett zu spielen. Zu zweit macht das nicht so viel Spaß, aber zu viert ist das eine kurzweilige Runde.
Jetzt weiß ich auch, woher ich das kannte. Das war nämlich nominiert zum Spiel des Jahres.
2015. Ich glaube, das war sogar Spiel des Jahres.
Nee, war nur nominiert zum Spiel
nur nominiert, des Jahres. Okay.
Aber ja. Sehr schön. Und dann hast du doch nochmal Batman. Ja, aber jetzt mal keine Spoiler hier. Man kann nicht immer alle Geschichten spoilern. Jetzt muss man hier.
Echt nicht?
Nee. Da soll ja die Leute noch kaufen und hier die Geschichte. Also hier würde ich es nicht spoilern, weil es ja auch irgendwie interessant ist, was da passiert und ja.
Okay, und zwar Batman, der Weiße Ritter. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge und hier geht es um eine Fortsetzung. Also ich habe einmal eine Folge, da musste ich mal rausfinden, welche Folge hatte ich es vorgestellt, Teil 1. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit gehabt, Teil 2 und Teil 3 durchzulesen. Und Teil 4 kommt demnächst, ne?
Ja, ist Teil 3 das mit dem anderen Hauptcharakter?
Ja.
Ja, ne? Ja, ja.
Und, aber das habe ich ja schon erzählt. Also bei Der Weiße Ritter geht es halt darum, dass Joker halt seine gute Seite hervorkommt und auch was für Gotham City halt macht, wo Batman so ein bisschen Hintertreffen geht. Und,
und die Rollen quasi tauschen. Also zwischenzeitlich ist es ja.
Ja, aber nur in Teil 1.
In Teil 1, genau. In Teil 1 geht es quasi darum, dass beide die Rollen quasi tauschen.
Genau. Ja. In Teil 2 und Teil 3, ist alles wieder so, wie es sein soll. Ja, kann man so sagen.
Ja gut, es geht halt um die Konsequenzen, ne? Also,
ja, ich darf nicht spoilern. Jetzt,
du darfst ja Teil 1 darfst du spoilern. Es geht um Teil 2 und Teil 3. Wahrscheinlich hast du Teil 1 auch schon gespoilert, weil das. Also in Teil 1, wie gesagt, am Ende löst sich das alles auf, aber es gibt halt neue Konstellationen in dieser Welt.
Genau, also und, genau. Teil 2 und Teil 3 geht es darum, dass neue Konstellationen herrscht kommen. Und das, was früher mal so typisch Bösewicht war, nicht ist und auch Bruce halt auch oder Batman halt auch hilft, das Ganze halt zu gerade zu biegen. Und es geht auch so weit, dass sogar Batman festgenommen wird. Das kann ich ja wohl sagen, oder?
Das ist nur am Ende der Twist, aber ist okay. Es geht hier nicht ohne Spoiler.
Ja. Ich weiß nicht, wie soll ich Comics vorstellen oder Geschichten vorstellen, wo ich nicht mal spoilern darf? Das geht doch nicht.
Hinten den Klappentext lesen.
Das heißt, meinst du, ich soll die Comics erst vorstellen, bevor ich sie lese, ja?
Nein, nein, du kannst ja nach immer noch.
Okay, also gut. Ja gut, ich bin glaube ich, eine schlechte
Vorstellung. Also ich versuche es mal nochmal anders. Im zweiten Teil geht es ein bisschen, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gelesen, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es auch ein bisschen um die Hintergrundgeschichte von Batmans, also Bruce Waynes Familie. Und da wird einiges in Frage gestellt. Wie rechtens das ist und ob das so gut war und alle da so gut waren. Es sieht auch eine Zeit lang so aus, als wäre es, wenn das eigentlich die Bösen. Und
aber da das kommt, ist ja auch schon Spoiler, was du erzählst.
Ja, aber das zieht sich ja durch die ganze Geschichte.
Na gut, ich weiß echt nicht, also das müssen wir mal meine Ruhe im Vorgespräch mal definieren, was ist Spoiler und was nicht.
Klappentext.
Ja, aber das stand zum Beispiel nicht im Klappentext.
Wir geben die Verantwortung einfach an die Hörer. Wenn ihr sagt, hey, ich will das eventuell noch kaufen, bitte erzählt mir nicht am Ende, passiert das und das, ja?
Am Ende
dann machen wir es nicht mehr. Na, das tun sie auch nicht. Ja. Also jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen anders erzählen, weil ich habe mit einem Kollegen die Tage drüber gesprochen und ich habe ihm Der Weiße Ritter wärmstens ans Herz gelegen, diese ganze Serie. Denn das ist wieder DC Black Label, das heißt, es ist eine isolierte Geschichte, die nichts mit der ganzen restlichen Welt zu tun hat. Das heißt, du musst nicht 500 Comics parallel lesen, um zu verstehen, was da passiert, sondern du musst wissen, es gibt Batman, das ist der Gute, und es gibt den Joker, der ist der Böse. Das reicht eigentlich schon. Und wenn du noch Harley Quinn kennst, ist noch ein Bonuspunkt. Und dann kannst du diese Geschichte, diesen ersten Band kannst du schon komplett lesen, bist du zufrieden danach, alles gut. Und der zweite Teil setzt diese Geschichte, wofür du aber nur diesen einen Teil davor kennen musst, wieder fort. Genauso ist es jetzt mit dem dritten und mit dem vierten Band. Das heißt, da wird quasi weitererzählt, aber du hast nicht diese ganzen anderen Kontinuitätssachen, weil wer sonst Comics kennt, kennt das Problem. Man macht einen Comic auf und dann steht da drin, ach so, das und das, das ist in dem anderen Comic, den du jetzt nicht hast, passiert. Musst du mitleben. Ne? Auf einmal ist da irgendwie was grundsätzlich geändert. Irgendein Charakter tot oder anders oder irgendein Bösewicht ist da. Genau.
Das ist wohl wahr, aber gerade mit Harley Quinn finde ich, Teil 3 ist umso spannender, wenn du weißt, was Harley Quinn für eine Rolle in diesem Batman-Universum hat, dummerweise.
Ja, aber du musst ja nicht die, also du musst ja nur die Figur kennen, nicht, du musst nicht aktuell wissen.
Also mal so, es macht schon mal Sinn, Wikipedia-Eintrag zu Harley Quinn durchzulesen.
Das würde ich sagen, das kannst du machen, wenn du ihn nicht kennst, aber der sollte inhaltlich reichen, ja? Weil du hast halt nicht diesen ganzen anderen Ballast. Wenn ich jetzt aktuell gucke, was in den aktuellen Comics bei Batman alles los ist, ist so viel anders, dass du wahrscheinlich als neuer Leser Probleme hast, alles zu verstehen. Ne, weil das nicht so mehr das Allgemeinwissen ist, was in dieser Welt passiert ist. Ne? Weil sich regelmäßig der Robin ändert, dann sterben Charaktere da und manche von denen scheinen wirklich tot zu bleiben. Ja? Die Situation von Bruce Wayne bzw. Batman ändert sich. Ne? Der nimmt andere Methoden teilweise an und da passiert halt auch was. Und das hat halt auch Konsequenzen. Und deshalb ist es manchmal schwierig für Neueinsteiger, da was Gutes zu finden. Und deshalb empfehle ich immer Black Label. Und da gehört ja der White Knight dazu. Weil du da einfach puren Batman bekommst, ohne den Ballast.
Und eine coole Story.
Ja, eine sehr gute. Also in allen dreien. Der vierte, der kommt ja bald. Da werden wir dann nochmal drüber berichten.
Und Spoiler.
Mal schauen.
Weil die Sandra das nicht hinkriegt.
Ich muss das alles rausschneiden, einfach. Es ist einfach nur so. Ja, und dann ist Batman. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja.
Na gut. Ja, gut. Auf jeden Fall zur Einordnung. Ich würde sagen, einer der besten Batman-Comics-Reihe.
Ja, definitiv. Also, das ist auch, wenn jemand Bock hat, mal einen Batman-Comic zu lesen und einfach Unterhaltung möchte und auch ein bisschen Nostalgie und auch ein bisschen Comic-Quatsch. Batman The White Knight ist definitiv erstmal beim ersten Anfang und das ist so eine von den Reihen, die ich da bedenkenlos empfehlen kann.
Also ich finde es sogar besser als die Frank Miller-Reihe.
Die würde ich aber auch empfehlen, weil die auch.
Ja, die ist halt so düst, die ist halt düst, aber das ist so, also wenn man so, wie du sagst, so Comic-Quatsch haben möchte, dann ist das, finde ich, die definitiv besser als Frank Miller.
Ja, finde ich auch, also ich würde es auch eher nochmal lesen. Ich muss zur Verteidigung aber jetzt auch nochmal sagen, Frank Miller ist halt auch aus den 80ern und 90ern das Ding gewesen. Und dafür ist es extrem gut. Ne? Ja, okay. Also das ist halt einfach gealtert und das muss man so ein bisschen. Der hat ja aber trotzdem diesen ganzen Batman, diese Interpretation damit ja quasi erst ausgelöst. Und das ist so was anderes. Deshalb lohnt sich das, das auch zu sehen. Was ich auch noch empfohlen habe letztens, Kollegen, war Wonder Woman Dead Earth. Das hatten wir hier auch.
Ja.
Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, wenn man jetzt DC lesen will, ne, oder Batman oder die Charaktere drumherum, ist ein ganz schöner Blick auf Wonder Woman. Ja. Batman The White Knight. Und das Gute ist, die Sandra hat jetzt nur die Hälfte gespoilert, von daher könnte ich es aber noch lesen.
Du hast mich ja abgehalten.
Ja, ist gut, ich so,
alles
musste.
Gut. Ja, alles gut, alles gut. Ich werde mich demnächst besser vorbereiten und mir vorher mal Gedanken machen, was eventuell Spoiler. Außer die Hörerschaft wollen das so haben.
Ja, aber ja, Sandra ist immer die Vorbereitete hier. Ne? Sandra lernt kochen, da müssen Rezepte da sein, jetzt noch Thema. Ja,
ja, und Comics. Ja.
Ja.
Das artet hier langsam zur Arbeit aus.
Ja, sehr gut.
So, aber du hast auch konsumiert.
Ja, und zwar zweimal in der Apple-Welt. Ich habe hier schon vorgestellt, Mastodon-Client meiner Wahl auf dem iPhone heißt Ivory. Und ist auch immer noch der Client, mit dem ich am iPhone und am iPad Mastodon konsumiere. Das sind die Macher von der meiner Meinung nach damals besten Twitter-App, bis Elon Musk die API geschlossen hat und denen quasi das Geschäftsmodell entzogen hat. Und dann sind die hingegangen und haben eine Neuentwicklung gemacht und haben einen Mastodon-Client entwickelt. Und von dem kam gestern, glaube ich, also am 24. Mai, die Mac-Version raus. Und ist ein Abo-Modell, muss man dazu sagen. Also je nachdem, welches Abo-Paket man zielt, hat man die Apps mit da drin. Das heißt, die kriegen Geld dafür jeden Monat, dass man das benutzen kann. Finde ich aber insofern okay, weil auch regelmäßig Updates reinkommen. Und es wirklich aktiv entwickelt wird und ich ja auch möchte, dass diese Software, also die müssen ja von irgendwas leben, finde ich in Ordnung. Habe ich jetzt einen Tag im Gebrauch. Vorher hatte ich immer im Browser Elk offen, was ich auch immer noch gut finde. Aber weil der sich jetzt natürlich auch zwischen Mac und iPad meinen Status synchronisieren kann, bin ich ganz froh, da mit Ivory unterwegs zu sein. Und ja, wenn ihr dann nochmal nach einem Client sucht, probiert's mal aus. Ist ganz gut.
Und du hast Präsentationen vorbereitet.
Nee, ich muss. Aber ich muss dir erstmal überlegen, wie ich das machen will. Weil ich bin nicht so der PowerPoint-Fan und auch nicht so der Keynote-Fan. Also wollte ich irgendwas haben, was Markdown-basiert ist. Und irgendwie hat, ich glaube, Mastodon in meine Timeline gespült, dass es da ein neues Pool gibt. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt am Mac schon seit Ewigkeiten einen Markdown-Editor, der heißt IA Writer. Also der ist wirklich nur darauf fokussiert, dass du Markdown schreiben kannst. Ein sehr guter Markdown-Editor und der kann halt exportieren in alle Formate, die du so magst. Ist super gut am Mac integriert, ne? Also auch Synchronisation über Geräte und so klappt super. Ist so mein Tool der Wahl, wenn ich einfach nur Markdown schreiben will. Und ich schreibe eigentlich gerne Markdown für Dokumente, wenn ich das, vor allem wenn ich Dokumente nur für mich habe. Und die haben den IA Presenter rausgebracht und das ist quasi ein Tool, das dir aus Markdown Folien macht. Das gibt's alles schon. Ne? Ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie das, ist auch nicht der Anspruch, dass die jetzt irgendwie das alles neu erfunden haben. Aber es ist ein sehr gutes Tool, weil der Ansatz ist, dass sie sagen, du schreibst deinen Talk erstmal runter, Überschriften, Texte, die du haben willst. Und die Texte werden gar nicht automatisch auf die Folien gepackt. Die haben dann Themes für dich, die auch relativ gut aussehen. Sondern du musst den Text dediziert auswählen, den du einblenden möchtest in deinen Folien. Damit du nicht diese Folien hast, hey, du bist auf meinem Talk, cool, jetzt können wir gemeinsam meine Folien vorlesen. Sondern, dass du darüber eine bessere Gliederung hast, aber trotzdem den Text hast, den du vielleicht brauchst für deine Folien. Ne? Du machst alles mit Markdown, alle Folien. Und hat dann so einen Presenter-Mode integriert, wo du dann wieder deinen kompletten Text siehst. Das heißt, du kannst ein bisschen trennen zwischen dem, was die Nutzer sehen oder die Besucher sehen und dem, was du vorträgst. Und das finde ich unglaublich gut. Es passt nämlich sehr in den Flow rein, weil ich bin zum Beispiel hingegangen für meinen PNPM-Talk, den ich auf der EnterJS halte, dass ich zum Beispiel mein Proposal da erstmal reinkopiert habe, weil ich da ich hatte da noch so eine Gliederung dran gehangen. Ne? Die habe ich da reinkopiert und dann hatte ich schon mal Überschriften so für meine wichtigsten Punkte, die ich besprechen will. Und dann habe ich in diesem Dokument weitergearbeitet, um meine Folien daraus zu arbeiten. Und es passt super in meinen Workflow, weil ich halt Markdown sehr gerne nutze. Und kommt jetzt Anfang Juni raus. Jetzt gerade ist es noch so eine Preview-Version. Die kann aber Export Richtung PowerPoint, Richtung PDF und so weiter und so fort. Und ich finde es ziemlich cool. Wird man wahrscheinlich auf der EnterJS sehen, was ich damit gezaubert habe.
Ja. Yeah. Da müssen wir uns noch einigen, was wir dann auf Herbst Campus für ein Tooling benutzen.
Wir schreiben Markdown. Womit machst du Folien?
Ach, du schlägst mich, wenn ich das sage. Mit LibreOffice.
Oh Gott. Also ich sag mal so, unsere Folien werden nicht mit LibreOffice gemacht. Das kannst du nicht
schon mitverraten. Das ist mir schon klar, alles gut.
Aber, das kann bitte nicht.
Du, ich werde mich auch auf Markdown einlassen, alles gut.
Oh. Ja. Da gibt es sehr viel Tooling drum. Also es gibt auch Sachen, die jetzt, also der IA Presenter ist jetzt erstmal nur am Mac. Ich weiß noch nicht, wann die Windows-Version rauskommt oder Linux, ob da Linux überhaupt rauskommt. Aber es gibt sehr viel Open Source Tooling, wo man aus Markdown schon schöne Folien generieren kann.
Ja, wir finden da schon eine Lösung.
Ja.
Bitte. Aber das, wir machen das in guter Entwicklermanier. Wir werden erstmal uns stundenlang über das Tooling unterhalten, bevor wir uns über den Content unterhalten.
Ja gut, das ist ja echt immer so, ne? Also das ist mir, also das ist ja auch jetzt hier bei meinem Talk. Ich habe dann da erstmal, ja, was nehme ich denn? Ja, ich will Markdown machen. Reveal.js, ach nö, ja, das ist mir, ist mir zu viel Gedöns, ja.
Oder wir können den, das Tooling von dem David Tanzer benutzen, das mit, ach, was mit M, ist auch was mit Markdown. Ich meine, das ist auch für unter Mac und Linux. Ach, das ist mit diesem Murmeltier. Ich suche dir das raus.
Ja,
wir finden eine Lösung. Ich suche dir das Tooling raus, was wir benutzen werden.
Bald live im Podcast. Sandra und Daniel diskutieren 2 Stunden darüber, wie man die Folien macht. Ja?
Und 2 Tage vor Herbst Campus. Sandra, wir haben unsere Folien noch nicht fertig. Ich weiß.
Ja.
Aber sehr schön. Aber wir haben erstmal sehr viel Zeit fürs Tooling verwendet. Alles gut.
Ja. Sehr schön. Wir sind schon wieder durch.
Oh mein Gott.
Ja, das war Folge 48 von Ready for Review. Wie immer würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Gerne bei Mastodon oder beim Podcast, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da könnt ihr uns gerne die maximale Anzahl Sternchen oder Daumen hoch oder was auch immer da ist geben und einen netten Kommentar dazu schreiben. Das würde uns helfen, dass wir mehr Reichweite generieren. Von daher wären wir da sehr, sehr dankbar. Aber wir freuen uns auch so über jedes Feedback, sei es per E-Mail, per Kontaktformular oder bei Mastodon. Da findet ihr uns bei @readyforreview, @podcasts, social. Und das ist auch alles in den Shownotes drin, weil die Sandra das immer so schön da reinschreibt. Genau. Das wär's dann, Sandra. Hat wieder Spaß gemacht.
Ebenso. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Und ich erst. Alles klar.
Dann würde ich sagen, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wie ihr uns zuhört.
Und noch eine tolle Woche. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.